Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserer Sendung Zeichen der Zeit. Bei mir im Studio hier darf ich begrüßen Frau Gabriele Kubi. Guten Tag, Frau Kubi.
Hallo.
Frau Kubi ist Sie sind Mutter von drei Kindern. Außerdem sind Sie allerdings auch eine 68erin.
Nicht mehr, aber ich war's.
Sie waren es. Sie haben also in Ihrer Biografie sicherlich, wenn man das Bild der Frau bedenkt, einen großen Wechsel durchgemacht. Wer hätte 68 gedacht, dass Sie mal Mutter von drei Kindern werden? Waren Sie damals so eine richtige Kämpferin des Feminismus?
Eigentlich nicht. Also ich war in diesem ganzen Feld drin und diese feministischen Ideen waren einfach überall verbreitet. Und wir haben alle dieses Buch von Simone de Beauvoir gelesen, Das andere Geschlecht, und haben das für eine Offenbarung gehalten. Und insofern kann man sagen, ich war da auch mit drin, aber wirklich organisiert in einer Gruppe, die da Politik gemacht hat, war ich nicht. Ich habe in dieser Zeit einen Artikel geschrieben, der ziemliche Resonanz hatte. Der hieß Ende der patriarchalen Herrscher. Wow, ja, also das geht jetzt zu Ende. Und ich habe mir den später nochmal angeschaut. Und es waren eigentlich zwei interessante Gedanken drin, die ich damals zusammengebracht habe. Nämlich, in der Tat, es gibt eine Herrschaft der Männer über die Frauen, die tatsächlich sich ändern muss. Also die Art, es waren in den 70er Jahren vielleicht, bei uns war da nicht mehr so sehr viel davon da, aber es war so, dass die Frauen keinen gleichen Zugang hatten zu Bildungschancen. Es war so, dass der Mann wirklich sich eine Macht über die Frau angemaßt hat, wo die verhindert hat, dass wirklich Liebe zwischen ebenbürtigen Partnern da war, die verschieden sind.
Worin drückte sich das dann aus?
Naja, das Verfügung über das Geld zum Beispiel, ja. Oder einfach, wie der Mann sich gebärdet hat, ja. Oder auch in der Art, wie der Mann mit der Sexualität über die Frau verfügt hat. Diese ganzen Themen. Oder die Frau hatte in der Schweiz ja noch bis nach dem Krieg kein Wahlrecht und solche Dinge, ja. Also da gab es nun wirklich Sachen, oder durfte nicht selber was verkaufen und kaufen. Also das sind Dinge, die mussten wirklich geändert werden, weil sie auch dem Weg Gottes im Wege stehen, nämlich der Liebe zwischen den Ehepartnern und auch der Berufung der Frau. Also müssten da Hindernisse weggeräumt werden. Das war das eine. Aber ich habe das ideologisch übersteigert im Geist der damaligen Zeit. Und ich habe es zusammengebracht, was ist denn das Wesen der Frau, was Feministinnen nicht fragen. Und habe gesagt, das Wesen der Frau kommt aus der Mutterschaft und sie ist die, die das Leben hegt und pflegt. Und diese Qualität brauchen wir. Damals fing die Sorge an um die Zerstörung der Ökologie dieser Erde, die ja nun wahrhaftig berechtigt ist. Wir brauchen weibliche Qualitäten, Männer und Frauen, ja, wir brauchen weibliche Qualitäten, um mit der Erde anders umzugehen. Und diese zwei Gedanken kamen da zusammen und es ist eigentlich was Richtiges drin, wenn auch in dieser Ideologie der Zeit.
Über das Wesen der Frau wollen wir später auch noch sprechen. Jetzt noch einmal, um über die Ideologie dieser Zeit zu sprechen, vielleicht etwas mehr eingehen auf die Inhalte von Simone de Beauvoir, was sie da so verbreitet hat. Ja. Ein Satz zum Beispiel von ihr ist ja, dass man nicht als Frau geboren wird, sondern zur Frau gemacht wird. Was für eine Ideologie steht dahinter?
Ja, es ist erstaunlich, ja, dass ein solcher Satz tatsächlich die Massen ergreifen kann. Dass wir sowas glauben können, ist so absurd, ja, weil jeder von uns hat ja die Erfahrung Mann und Frau und wir wissen, wir sind verschieden. Es steht in dem Buch, ich habe das dann auch, es ist immer gut, man liest so Sachen nochmal später. Ich habe jetzt, wie ich mich mit den Themen befasst habe, dieses andere Geschlecht mir neu gekauft. Ich hatte es schon auf den Müll geschmissen und habe einfach noch geguckt, was steht denn da eigentlich drin. Da stehen solche Sätze drin, dieser Satz steht drin, damit fängt es fast an. Und der andere Satz, raus aus der Sklaverei der Mutterschaft. Das heißt, die Mutterschaft wurde als Sklaverei bezeichnet und negativ besetzt, emotional negativ besetzt. Und jetzt habe ich gelesen bei ihr weiter, da wird der Fötus als Blutklumpen bezeichnet, das Kind als Bastard, mit dem die Frau niederkommt. Also es werden absolut entwertende, erniedrigende Begriffe für das Leben und für die Mutter benutzt. Und das haben wir einfach aufgenommen. Jetzt wird es noch gefeiert.
Sie sprachen gerade darüber, dass Sie sich das Buch noch einmal gekauft haben. Heißt es gibt also auch Neuauflagen.
Man kann es kaufen,
aber warum geht die Frau so selbstzerstörerisch mit ihrer Fruchtbarkeit
um? Ja, und die materielle Basis war, dass es eben damals die Pille entwickelt wurde, sodass wir sagen konnten, wir bestimmen, wann wir fruchtbar sind und nicht. Wir schneiden unsere Fruchtbarkeit ab. Und die Fruchtbarkeit ist das größte Geschenk, was wir haben. Und in dieser neuen Beschäftigung damit, seitdem ich nun auch zum katholischen Glauben gefunden habe, habe ich mich auch wieder befasst, was ist denn eigentlich der göttliche Auftrag? Er schuf sie als Mann und Frau. Das heißt, wenn ich verletze, wenn ich die Menschen dazu bringe, nicht mehr zu glauben, dass es das Wesen von Mann und Frau gibt, dann gehe ich wirklich an die Wurzel, dann zerstöre ich die Wurzel unserer Kultur. Das haben wir damals nicht gesehen. Wir haben nur gedacht, wir wollen Freiheit, ja, wir wollen da ungerechte Herrschaft abschütteln. Und es ist ein Mechanismus des Bösen, sich einer Leidenssituation zu bedienen, die zu nehmen, den Leuten zu versprechen, diese Verheißung in ihnen, die Verführung, also sozusagen den Mund wässrig zu machen, das löse ich für dich und dann das eigentliche Ziel zu erreichen. Und das ist wirklich ein satanisches Ziel, die Wurzel der Kultur zu zerstören. Und wenn wir zerstören, was Mann und Frau ist und die Einheit von Mann und Frau die Kinder hervorbringt, dann gehen wir an die Wurzel der Zivilisation.
Das ist ja eigentlich relativ offensichtlich, also eigentlich für jeden logisch eben einsehbar. Gab es damals in Ihrer Zeit schon warnende Stimmen? Gab es Menschen, die darauf aufmerksam gemacht haben, dass wir hier einen Kulturbruch vollziehen?
Die Welten waren völlig getrennt, ja. Also diese Welt, die da aufgebrochen ist, diese Studentenrevolte mit Kommunismus, Feminismus und sexueller Befreiung, da hatte man ja nur Schimpfworte für die Schwarzen, für die Reaktionären, für die Revanchisten und wie diese Worte alle sonst hießen. Und es war einfach eine Kampfsituation, wo man gar nicht mehr, wo man ideologisiert war. Ja, und das ist ein ziemlich schlimmer Zustand, weil man gar nicht mehr zugänglich ist. Also da kann Leute, ich weiß gar nicht, wie man da durchdringen könnte. Diese Welten waren geteilt und ich hatte zu der anderen Seite keinen Kontakt. Und es gab natürlich auch die Katholiken, die gesehen haben und die Professoren, die gesehen haben, hoppla, das geht in eine schlimme Richtung. Aber die wurden auch von den Medien nicht gehört. Auch so eine Zeitung wie die Zeit, ja, die linksliberal war, aber sehr angesehen. Das hat dem allem Raum gegeben und die andere Seite, also das kam nicht zu einem Dialog.
Einer der Professoren, die damals nicht gehört worden sind, Sie haben es gerade gesagt, war Professor Ratzinger, damals noch lehrend in Bonn. Einer der anderen, von der Gegenseite war Professor Habermas, auch damals Gelehrter. Heute scheint er einen Gesinnungswandel durchgemacht zu haben.
Einen maßvollen Gesinnungswandel, aber einen gewissen, ja. Die beiden haben sogar miteinander gesprochen in der Katholischen Akademie in München. Ja.
Also meinen Sie, dass es sozusagen bei den Ideengebern dieser Ideologie einen Gesinnungswandel gibt bis heute oder bleibt man dabei?
Also beim Habermas gibt es so einen milden Gesinnungswandel, dass er immerhin die Argumente, die aus dem Glauben kommen, zulässt, es für legitim hält, dass die im öffentlichen Dialog gebracht werden. Was in unserer Situation wichtig ist, weil wir in einem kulturellen Umfeld leben, wo wir tatsächlich nicht mehr christlich argumentieren dürfen, ohne diffamiert zu werden. Also ist es gut, dass Habermas sagt, ihr dürft. Ja? Die eigentliche Wandlung, die mit dem Feminismus geschehen ist, in den 70er, Anfang der 80er Jahre hat es das normale kulturelle Umfeld bestimmt. Also es waren überall Bücher über das Thema, es gab Gruppen, es war in der Diskussion, das ist vorbei. Es ist was anderes passiert, die wirklich weitsichtigen, militanten Feministinnen haben sich überlegt, an welcher Schraube müssen wir drehen, damit sich die Gesellschaft wirklich ändert. Und haben das wirklich mit einer bewunderungswürdigen politischen Weitsicht verstanden, die feministischen Themen in die großen internationalen Organisationen einzubringen.
Wo zum Beispiel?
Da gab es diese großen Bevölkerungskonferenzen, die erste in Kairo Anfang der 90er Jahre und dann die nächste in Peking. Und da haben sie was ganz Raffiniertes gemacht. Also es geht auch wieder immer über die Schiene des Leid der Frauen. Es gibt in der Tat Leid der Frauen.
Immer realitätsbezogen.
Ja? Immer knüpft es an einer Leitsituation und mobilisiert unser gutes Gefühl. Wir wollen ja nicht, dass Menschen leiden. Wir wollen es, dass anderen gut geht. Wir wollen auch nicht, dass wir selber leiden. Da knüpft es immer an. Und sie haben auf dieser Konferenz in Kairo mit einer manipulativen Strategie ohnegleichen durchgesetzt, dass das Wort Sex in den Dokumenten, was auf Englisch meint, die Differenzierung zwischen Mann und Frau.
Geschlecht.
Ja, Geschlecht. Also es gibt Männer und Frauen, denkt ja jeder. Was soll man sonst denken, ja? Das haben sie ersetzt durch ein anderes Wort, nämlich Gender. Gender ist der grammatikalische Ausdruck für der, die, das. Und sie haben dieses Wort ersetzt, damit wir rauskommen aus der Idee, die Geschlechtlichkeit wird zwischen Mann und Frau vollzogen, sondern es ist etwas, was wir frei wählen können, nämlich entweder hetero oder homo oder bi oder queer und in weitere Bereiche möchte ich eigentlich mir gar nicht vorstellen, was es sonst noch alles gibt. Das ist ihnen gelungen, dieses Wort durchzusetzen und das war die Basis, von Gender zu reden, war die Basis dafür, dass jetzt unsere Kinder in den Schulen lernen, wählt eure sexuelle Orientierung frei. Das haben die drin inzwischen. Ja? Das ist in einer unglaublichen kurzen Zeit von oben, von Bevölkerungskonferenzen, Dokumente der UN und der EU. Das ist sogenannte Soft Law. Ja, da werden Dokumente in dieser Weise verabschiedet und die sind dann Orientierung für die Gesetzgebung in den Staaten. Und was haben wir jetzt? Wir haben homosexuelle Ehen und wir haben überall die Abtreibungsgesetze.
Ja, wir haben tatsächlich ist es ja so, dass diese Dokumente der UNO dann häufig gebraucht werden für die Argumentation, zum Beispiel Abtreibung als Familienplanungshilfsmittel anzuerkennen, all diese Dinge. Man rekurriert eben auf die höhere Autorität der Weltgemeinschaft.
Ganz genau. Und da gibt es noch einen zweiten Begriff, der ebenso manipulativ eingeführt wurde. Reproductive Health, Reproduktionsgesundheit.
Was ist das?
Klingt komisch, oder? Weiß man erstmal nicht. Ja? Die Leute in den Konferenzen wussten nicht, was es bedeutet hat. Das musste erst dekoviert werden. Es geht darum, zu sagen, dass die Frauen, die abtreiben wollen, unter Bedingungen abtreiben können sollen, die ihre Gesundheit nicht gefährdet. Das ist Reproductive Health. Nicht Kinder müssen gesund geboren werden, auch. Ja, gut. Ja, aber die Stoßrichtung dieses Begriffes ist, wir wollen Abtreibungsmöglichkeiten für jede Frau auf dem ganzen Globus und die sind durchgeführt. Ja, deswegen sinken auch in den Entwicklungsländern, sinkt die Geburtenrate und wird, was völlig neu ist, wird in 50 Jahren auf dem Globus sinken. Ja, wir haben ja immer gedacht, es kommen so viele Menschen, dass wir vom Rand der Erde runtergedrängt werden.
Club of Rome, alles nicht wahr. Die ganzen Theorien, eben Weltbevölkerung steigt. Interessant ist ja auch, dass dann solche UNO-Organisationen wie die UNFPA, also die das Bevölkerungswissenschaftliche Institut der UNO, die sozusagen Bevölkerungspolitik aktiv betreiben, im Namen der UNO 80% ihres Haushaltes für Verhütungsmittel ausgeben. Das heißt, obwohl das eigentlich in Kairo eben gegenteilig beschlossen worden ist. Das heißt also, dass man dort auch eben über diese Schiene argumentiert, wir müssen vor allen Dingen den Frauen in diesen betroffenen Gebieten helfen, also in den Krisengebieten. Und deswegen gibt es dann die sogenannten, also früher hießen die Abortion Kits, das waren dann so kleine Pakete, mit denen man abtreiben konnte oder eben verhüten konnte. Ja. Heute heißen die tatsächlich, wie Sie es gerade selber sagten, Reproductive Health Kits. Ist ja eigentlich ganz interessant, wie man über diese Begriffe dann
genau, und geht. Die soziale Veränderungen setzen immer voraus. Oder es wird auch bewusst manipuliert, dass die Sprache geändert wird. Ja, und wir sind in so einer Sprachveränderung drin. Wir dürfen zum Beispiel alle Begriffe, die das Böse beim Namen nennen, angefangen bei Satan und alles, was daraus folgt, Sünde, Laster, das dürfen wir alles nicht mehr nennen. Das wird alles, das ist mittelalterlicher, fundamentalistischer Begriffe von vorgestern, von früher, ja.
Aber auf der anderen Seite.
Und wer die gebraucht, der verbrennt auch die Hexen. Das ist, schwingt alles in unserer Kultur mit. Das heißt, wir dürfen das Böse nicht mehr beim Namen nennen. Das ist verhängnisvoll. Ja, und die Krise in unserer Kultur, die hat damit zu tun, dass uns das verwehrt wird und dass wir das Böse nicht mehr erkennen und deswegen gar nicht mehr zur Umkehr kommen.
Ja. Ist doch eigentlich interessant, dass eine Gesellschaft, die eigentlich Freiheit als den höchsten Wert ansieht, sich die Freiheit nimmt, Begriffe zu besitzen weiterhin, die für die Unterscheidung hilfreich sind. Also zum Beispiel auch für die Unterscheidung zwischen Gut und Böse oder so.
Ich meine, das ganze Thema, dass wir die Feministinnen auf der Erde es in die Reichweite gebracht haben, dass Abtreibung zu einem Menschenrecht wird, einem Menschenrecht. Da muss man sich mal einen Augenblick, einen Schritt Abstand nehmen und überlegen, was passiert ist. Die Frau ist fruchtbar. Durch die Frau entsteht der Mensch. Die Frau gebiert den Menschen. Und die Bindung zwischen Mutter und Kind ist das Festeste und von der Natur am absolut bindend eingerichtet, wie keine andere Liebe. Ja? Mutterliebe, wenn die kaputt geht, dann muss es wirklich ganz, ganz, ganz weit fehlen. Und normalerweise sind Mütter von ihrem Instinkt getrieben, eben Kinder aus dem Feuer zu holen oder auch wirklich zu opfern bereit zu sein für ihre Kinder. Das ist einfach der Instinkt. Da ist gar keine Entscheidung, muss da dazwischen sein. Der Instinkt treibt sie dazu. Und was, dass wir jetzt auf dieser Erde 50 Millionen Mal oder 60, unbeschreiblich oft, ja, Mütter entscheiden, das Kind, was in ihnen heranwächst, was Person ist, was lebensfähig ist. Die pränatale Psychologie sagt, das Kind nimmt alle Eindrücke auf. Es wird schon geprägt im Mutterleib, wenn es da heranwächst. Ja? Dass die Frauen, so viele Frauen diese Entscheidung treffen, dieses Kind zu töten, ist einfach eine absolute Tragödie. Wir regen uns auf über die Azteken, die, ich weiß nicht, wie viel zigtausend Menschen auf den Altaren geopfert haben, um die Götter zu befriedigen. Ja, das war ist nicht so lange her. Vor Guadalupe war das. Das ist 500 Jahre her oder so. Und wir tun das auch. Ja, nur weil wir diesen Schrei nicht hören können. Ja, Und wir ernten die Folgen. Wir rutschen. Jetzt wird uns die Rechnung präsentiert, dass wir einfach nicht mehr keine Kinder, viel zu wenig Kinder geboren werden.
Kommen wir zurück auf die Frauen. Diejenigen, die damals eben noch diese Parolen vertreten haben, die wir anfangs besprochen haben, eben aus der Sklaverei der Mutterschaft heraus und so, werden ja jetzt widerlegt durch die Wissenschaft. Stichwort Hirnforschung, wo ja eigentlich interessante Ergebnisse zutage treten. Frauen wie Christa Mewes, bekannte Buchautorin, viele Bestseller geschrieben über Erziehung, wurde häufig im nicht konservativen Lager verschrien und darf jetzt Zeugin davon werden, wie alle ihre Vorhersagen, auch alle ihre Bücher über die Rolle von Mutter oder auch Rolle von Vater durch die Hirnforschung bestätigt werden. Was genau wird denn da überhaupt festgestellt in der Hirnforschung?
Also es wurde uns ins Ohr gesetzt, die Idee, es gibt kein männliches, kein weibliches Wesen. Und ich habe damals Soziologie studiert und es gab eine Flut von Büchern, die das zu beweisen suchten. Ja? Und das haben wir auch geglaubt. Also wenn da ein kleines Mädchen mit Puppen gespielt haben, dann haben wir da so hingeguckt und haben gedacht, ach, guck mal an, ob es vielleicht doch eine Prägung gibt. Kann das vielleicht doch sein, dass Mädchen lieber mit Puppen spielen und Jungs lieber rausgehen und ein Lager bauen oder sowas? Ja? Man hat es wirklich in Frage gestellt. Ja, ich auch. Man war so beeinflusst, dass man das wirklich in Frage gestellt hat. Und jetzt sagt die Hirnforschung, beweist mit völlig wasserdichten naturwissenschaftlichen Methoden, die unterschiedliche Hormonausgang von Mädchen und Jungen, also von Mann und Frau, prägt die Hirnstrukturen. Und das Gehirn funktioniert anders von Männern und von Frauen. Ein Ergebnis ist, dass die rechte und die linke Gehirnhälfte bei Frauen mehr Verbindungen haben als bei den Männern. Daraus folgt, dass, und man weiß inzwischen, dass die unterschiedlich sind, rechte und linke Gehirnhälfte für unterschiedliche Qualitäten zuständig sind. Daraus folgt die Fähigkeit der Frau, die hat immer mehr das Ganze im Begriff. Die schaut mehr auf Beziehungen. Ja, die sagt nicht nur, zack, jetzt muss das hier durchgesetzt werden, linear, von hier will ich nach da und so geht es dahin, erstens, zweitens, drittens, viertens, sondern sie schaut sich das Ganze an, sie schaut auf die Beziehung. Sie ist mehr in der Lage, Herz und Verstand zu verbinden, normalerweise. Ja, also das gehört zum Wesen der Frau und das macht auch eine Qualität aus, die unbedingt nötig ist und die für den Mann unbedingt nötig ist, weil der Mann sagt, da ist das Ziel und zack hin und guckt nicht mehr rechts und noch nicht mehr links, egal was die Folgen sind. Und da braucht es diesen Ausgleich. Ja?
Frau Kubi, wenn man Sie jetzt so sprechen hört über die Hirnforschung, könnte man glauben, das sei die beste Grundlage für einen modernen Feminismus. Was hat der Mann denn noch, darf ich hier so als Mann hier Sie fragen, was hat der Mann denn noch der Frau über oder?
Also daraus kann man nicht den Schluss ziehen, dass die Frau überlegene Qualitäten hat, sondern die Gehirnforschung zeigt eigentlich nur, dass sie ein eigenes Wesen hat, dass Mann und Frau unterschiedlich vom Wesen her, sogar von der Biologie her.
Was sind die Merkmale dieses unterschiedlichen Wesens?
Ja. Also das eine ist, dass die Frau kommunikativer ist, dass sie sprachfähiger ist, sie lernt schneller flüssig zu sprechen, dass sie auf Beziehungen achtet, das habe ich schon gesagt, dass sie das Ganze im Blick hat, dass sie auch mehr mit den Sinnen wahrnimmt. Der Mann ist mehr auf das Sehen fixiert und die Frau nimmt alle anderen Sinne, also das Hören, sie hört Nuancen vielleicht heraus, sie hört Zwischentöne, sie riecht, sie tastet mehr, diese Sinne sind für sie wichtiger. Der Mann ist mehr strukturiert auf Ordnung. Der sieht mehr, was ist oben, was ist unten, wo ist sein Platz. Das ist für einen Mann sehr wichtig, Regeln zu kennen. Also er ist mehr strukturiert. Und es ist nicht eine Frage von besser oder schlechter, sondern es ist eine Frage, dass wir unterschiedlich sind und dass wir deswegen ja auch uns anziehen und diese Ergänzung nötig, weil wir uns ergänzen und die Einheit finden in der Verschiedenheit. Und der Mann braucht die Frau und die Frau braucht den Mann. Ja.
Was doch jetzt allerdings interessant ist, ist ja zu beobachten, dass gerade diejenigen, die sich den Feminismus noch auf die Fahnen schreiben, politisch gesehen könnte man die jetzt als Grüne bezeichnen, wie auch immer, die ja eigentlich immer der Natur folgen wollen, die Natur beobachten wollen und ganz nach der Natur leben wollen, hier eigentlich relativ wenig Sensibilität an den Tag legen, wenn es darum geht, die Natur von Mann und ganz Frau genau. Als unterschiedlich anzuerkennen.
Es ist immer bei Ideologien, wenn man genauer hinschaut, ist irgendwo ein Bruch drin, wo es nicht mehr stimmt. Also die Grünen sagen, wir müssen unbedingt die absolut biologisch anbauen, ich bin absolut dafür, und die biologischen Prozesse achten, die natürlichen Prozesse erkennen und wirklich achten und die hegen und pflegen, was eine weibliche Eigenschaft ist. Wir walzen nicht drüber mit riesig schweren Geräten und so weiter. Ja? Jetzt ist aber die gleiche Gruppe, findet es völlig okay, die Pille einzuwerfen, wo wir unseren Hormonhaushalt total durcheinander bringen, das massivste Langfolgen hat, die jetzt ans Tageslicht kommen, Krebsrisiko, Thrombose und so weiter und so fort. da ist plötzlich kein Aufschrei. Das ist plötzlich okay, das zu tun. Es ist plötzlich okay, den biologischen Ablauf zwischen Mutter und Kind und Lebenszeugung einfach durch einen Todesschnitt sozusagen kaputt zu machen. Da sieht man immer die Spaltungen. Und das ist in jeder Ideologie der Fall, wenn man genauer hinschaut. Wir sehen es nur nicht. Ja?
Wir haben jetzt gerade eben anhand der Hirnforschung hergeleitet, dass es eben ein unterschiedliches Wesen zwischen Mann und Frau gibt. Wir wollen etwas mehr über die Frauen sprechen. Was genau macht denn das Wesen aus der Frau? Man könnte natürlich überlegen, wo liegt der große Unterschied? Dann würde man sehr schnell darauf kommen, die Frau schenkt das Leben, die Frau gebiert eben das Leben.
Ja. Ich wollte vorher noch was sagen, wie sehr sich Mann und Frau brauchen und das ist so verwischt. Also die Männer sind eigentlich, oder die Frauen haben angefangen, wir können alles. Wir spielen Fußball, wir werden Dirigentin, wir werden Politikerin, wir werden alles. Wir brauchen eigentlich die Männer nicht. Wenn wir dann doch ein Kind haben wollen, dann holen wir uns irgendwie den Samen auf der Samenbank im Internet. Ist möglich. Womit die ganze Vaterschaft also auf das Biologische reduziert wird. Und da sagt Papst Benedikt, das ist eigentlich ein Anschlag auf das Gottesbild. Denn wenn wir nicht mehr menschlich erleben, was Vater ist, dann sind wir auch gar, dann geht das ganze Konzept verloren, des Vatergottes. Es ist also wieder eine ganz, ganz gefährliche Entwicklung.
Und es gibt ja auch genauso wie nach dem Schrei, nach dem fehlenden Frauenbild, nach dem fehlenden Mutterbild, gibt es ja genauso zahllose Bücher über die vaterlose Gesellschaft.
Genau. So das war Mitscherlich damals schon. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum die Jugend in Millionen zu dem Heiligen Vater strömt, weil er genau diese Lücke füllt. Immerhin ist das Bild des Vaters im Heiligen Vater noch präsent. Und ich denke eben, wir müssen lernen und unsere Beziehung zwischen Mann und Frau ist auch nur dann erfüllend und befriedigend, wenn der Mann Mann ist. Das heißt, er ist der, der stark ist. Er ist der, der nach außen geht. Er ist der, der schützt. Die Frau will beschützt sein vom Mann. Ja, sie will den Stark. Er ist auch der, der die Frau bewahrt vor überschwemmt werden durch ihre Emotionen. Der sagt, liebes Kind, 2 und 2 ist 4 und hier geht's lang. Ja, das braucht die Frau. Das braucht die Frau. Sie braucht auch Grenzen. Weil sie kann mit ihrer Emotionalität über Grenzen gehen und es kann auch ins Böse umschlagen. Und der Mann braucht aber auch die Frau, die den Mann dafür schützt, zu sagen, da ist mein Ziel und da gehe ich hin, ganz egal, was es kostet. Ja, und so brauchen die sich gegenseitig und letztlich brauchen sie sich gegenseitig, um mit Gott zu, um den Weg zu Gott zu gehen. Ja, das ist das eigentliche Ziel, dass sie sich gegenseitig fördern in ihrem spirituellen Weg.
Das heißt, dann ließ sich als Teilerkenntnis festhalten, dass Ideologien immer so arbeiten, dass sie nur eine Teilwahrheit rausnehmen, wie zum Beispiel eben die Frau braucht den Mann für die Ordnung der Emotionen und dann sagen, das ist eine Herrschaftsform und deswegen ist das zu verurteilen.
Zum Beispiel, ja. Es ist die Bibel gibt uns ja zentralen Aufschluss in dem Epheserbrief von Paulus, der damit beginnt, wenn ich es ganz richtig zitiere, der Mann ist das Haupt der Frau. Riesiger Aufruhr von den Frauen. Da sieht man diese patriarchale Kirche, die Frauen unterdrückt. Zu schade, dass Feministinnen nicht vielleicht noch ein bisschen weiterlesen, die nächsten Absätze. Darin gleich in den nächsten Zeilen heißt es nämlich, einer ordne sich dem anderen unter.
Einer was für beide gilt.
Ordne sich dem anderen unter. Ja? Das gilt für beide. Und wenn das beide tun, dann ist das ist die Bedingung der Harmonie. Beide verzichten auf Machtausübung. Ja? Und dann geht es auch noch weiter. Und dann heißt es eben, der Mann soll seine Frau lieben, wie Christus die Kirche liebt. Und Christus hat sich für die Kirche ans Kreuz schlagen lassen. So soll der Mann die Frau lieben. Und dann sagt Paulus, das ist ein tiefes Geheimnis. Da kommt nämlich das Ganze mit dem Leib Christi. Ja?
Kommen wir nochmal zurück auf die Frau.
Ja.
Wie wir gerade eben festgehalten haben, eben ein absolut wichtiger Merkmalszug, den auch alle so sicherlich nachvollziehen können, ist, dass die Frau das Leben schenkt und eben nicht der Mann. Was hat das zur Folge für die Natur der Frau?
Wenn man sich sagt, was ist das Wesenhafte, ist es genau das, wir können Kinder gebären. Unsere zentrale Eigenschaft ist, Mutter werden zu können und Mutter zu sein. Was heißt es? Was bedeutet es, Mutter zu sein? Daraus lässt sich ableiten über das Wesen der Frau und das sind Qualitäten, die Welt braucht. Die Frau ist empfänglich. Sie empfängt den Samen des Mannes durch Empfänglichkeit, durch Öffnung, durch Hingabe. Dann wächst es. Ich kann nur sitzen und warten und sehen, es wächst und wächst und kann schauen, dass ich gute Bedingungen schaffe, schon in der Schwangerschaft. Dann kommen die Wehen. Das ist eine machtvolle Sache, wo ich auch keine Kontrolle habe. Ich kann wieder nur mitgehen und schenke einem Kind das Leben. Dann ist dieses Kind klein und erbärmlich, schutzbedürftig geboren. Mein ganzer Mutterinstinkt ist, dieses Kind zu schützen. Ja? Also ich pflege, ich hege, ich horche die Bedürfnisse. Ich habe einen wahnsinnig feinen Seismographen, wenn ich nur einen Muxer höre. In der Nacht bin ich schon wach. Ja? Die Mutter hegt und schafft jetzt Lebensbedingungen, dass dieser Mensch groß werden kann und intakt werden kann und integer werden kann. Und wir wollen alle, ich sage, also mir kommt so der Vergleich, warum ist es erstrebenswerter, eine Symphonie zu komponieren, als vielleicht Mozart großzuziehen? Ja? Also das ist doch das Katastrophale in unserer Gesellschaft ist, dass die Mutter entwertet ist. Und ich glaube, wir wären ganz gerne Mütter, wenn uns die Gesellschaft dafür anerkennen würde und endlich mal sehen würde, wenn wir keine Mütter haben, gehen wir kaputt. Wir sind auf dem Weg dazu. Das und die Politik muss das endlich mal realisieren.
Das heißt, hier wäre wieder sozusagen der Spielball im Feld der Herren, eben diese Mutterschaft anzuerkennen und tatsächlich nicht nur in Sonntagsreden zu beschwören, sondern eben auch in der Haltung.
Es muss richtig die Weiche rumgestellt werden. Wir brauchen die Mütter, wir brauchen gesunde Familien. Wie werden denn die Menschen? Ja, was haben wir denn für die Jugend, Drogenabhängige und so weiter? Brauche ich nicht alles wieder herbeten, ja?
Der Feminismus, Frau Kubi, hatte ja Einfluss bis auf die Theologie. Es gibt ja die sogenannte feministische Theologie. Ja. Was steht dahinter?
Ja, es gibt die Strömung feministische Theologie, wo immer eins ist, Maria spielt keine Rolle, Maria wird ausgegrenzt und es wird gesagt, weil wir ja das Weibliche brauchen, dann kommen große Apotheosen auf die Frau, Gott ist männlich und weiblich zugleich. Auf die Kosten Marias. Wir haben aber in Maria die vollkommene Frau. Ja, und die Ausgrenzung der Feministin ist, weil sie diese Frauenrolle nicht wollen. Maria ist, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Wir wollen keine Magd des Herrn sein. Sie übersehen die Feministin, dass Maria sagt, sofort im Magnificat, selig werden mich preisen alle Geschlechter. Das heißt, ein Satz von einer irrsinnigen, könnte man sagen, einem irrsinnigen Größenwahn. Selig werden mich preisen alle Geschlechter. Das heißt, Maria weiß, wer sie ist. Und sie ist dennoch demütig. Und in Maria ist unser eigentliches Vorbild fürs Frausein. Und ich denke eben, wenn die Mutter entwertet wird, Maria war nur Mutter, wofür wir uns alle schämen. Ja? Wenn jemand fragt, was machen Sie denn? Wenn ich 6 Kinder habe, dann reicht es nicht. Und sie war nur Mutter und ist Königin des Himmels geworden.
Frau Kubi, herzlichen Dank für diese letzten Erläuterungen. Liebe Zuschauer, ich denke, wir haben wieder einige Zeichen der Zeit erkennen können. Jetzt gilt es, auf Sie zu hören, Sie zu sehen und nach Ihnen zu handeln. In diesem Sinne, tschüss und auf Wiedersehen.